Willkommen zur Diskussion, Frau Irmgard-Limpini, Herr Heiko Hesch-Schramm und an diesem Mikrofon Herr Falschgold. Wir diskutieren die Rezension und das Buch selber, die Vereinigung jiddischer Polizisten. Und ich muss sagen, ich bin einigermaßen erstaunt, dass von dem Buchtitel, der immerhin 4 Worte hat, sich tatsächlich doch 2 von 3 Rezensenten auf nur eines dieser Worte oder fast nur auf eines dieser Worte kaprizieren, das Jiddische. Also das Jüdische. Und da rollen wir den Elefanten doch mal in den Raum hinein und stellen die Frage der Fragen. Dürfen nur Juden über Juden lachen?
Ich finde es eine total bescheuerte Frage.
Deswegen habe ich sie gestellt. Denn wir wollen ein wenig Zunder in die Diskussion bringen. Na, ich stelle eine andere.
Also Hendrik M. Broder lässt ihn vermuten, dass daran was dran sein könnte.
Okay.
Ich bin nicht ganz sicher. Also ich habe einmal das Purimfest in Tel Aviv mitgefeiert und das besteht daraus, dass man eben den Auszug der Juden aus Ägypten feiert und es beinhaltet es wirklich jeder. Also zuerst ist eine Art Fasching und darin viele Kinder halt kostümiert herum und anschließend muss sich jeder betrinken, inklusive der streng religiösen Juden und am Abend tuckeln dann alle betrunken durch die Stadt, weil man macht immer so einen Test, ob man den Namen des ägyptischen Königs noch aussprechen kann. Und wenn man es noch kann, dann muss man eben noch was trinken. Und es war extrem lustig. Und
genau, aber in deinem Text schreibst du, weil Michael Chabon an einer Stelle, der darf das. Impliziert, er ist Jude, er darf die Quirks und kleinen lustigen Sekten, die es da gibt, auf den Arm nehmen oder beschreiben und in seinem Buch einbetten, was das Buch ausmacht für mich und weswegen ich das Buch so liebe, weil ich darüber sehr gut lachen kann. Und geschrieben wird von Irmgard Lumpini in der Rezension, Michael Chabon beschreibt, denn der darf das. Deswegen komme ich drauf, das dürfen. Ne? Beinhaltet ja ein Verbot für andere, die das nicht dürfen.
Okay, also ich glaube, es besteht kein Verbot, aber wir haben das Buch ja aus sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten gelesen und ich glaube, das, was damit zu tun hat, ob man die deutsche Übersetzung gelesen hat oder das Original. Und ich habe es unter verschiedenen politischen Aspekten betrachtet, was reale historische Gegebenheiten anging. Und ich glaube, ich bin dann zum ähnlichen Stoß gekommen wie Hesch, der dann eben sagt, alles, was Israel angeht, Deutschland halt's Maul. Okay. Einfach mal kurz ruhig sein und die Schnauze halten. So, aber ich glaube nicht, dass man nicht das Buch lesen kann und als Nicht-Jude darüber nicht lachen könnte. Also ich glaube, da muss man einfach Unterschiede machen, worum es gerade geht.
Also konsumieren ist erlaubt, Output erzeugen über das Thema eher nicht.
Also ich finde, es sind 2 verschiedene Schuhe. Zitiert werden möchte ich lieber mit dem, was ich in meinem Text geschrieben habe.
Okay.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wenn es sozusagen auf die persönliche Ebene kommt, ne? Weil wir reden ja darüber, kritisieren wir das Werk von jemandem oder kritisieren wir irgendeine Ansage oder kritisiere ich, wenn ich jetzt in Israel bin, irgendeinen Deppen, der mir auf den Sack geht, der einfach ein Mensch ist, Mensch A, Mensch B, völlig egal, wo wir herkommen, wenn der Typ ein Idiot ist, sage ich das, ne? Und das Schwierige ist, in einer besseren Welt wäre das natürlich auch im politischen Sinne oder im großen Sinne natürlich möglich, strategische in eigenen Augen als nie nachvollziehbare Entscheidungen zu kritisieren in einer besseren Welt. Aber was mich eben stört, immer, auch gerade jetzt in der aktuellen Ukraine-Krise, whatever, wird immer davon geredet, kümmere dich mal um die Geschichte, jetzt guck mal in die Geschichte, wie das alles zusammenhängt und wo das herkommt. Wenn man dann aber sich in der Verantwortung aus der Geschichte stellt, dann heißt es, naja, wir können ja nie für die Taten ewig unserer Großväter verantwortlich gemacht werden. Ja, was denn nun? So. Und auch als Bild, wenn man das Gefühl hat, keiner will hier Frieden, keiner will hier miteinander reden, dann zieht man sich darauf zurück, wo man herkommt und welches Recht man hat, zu bestimmten Dingen sich zu äußern.
Okay.
Also ich würd gerne zum Buch zurückkommen.
Ja, das wollte ich auch. Nein, warte, pass auf, ganz kurz. Weil ich mich frage, ich frage das deshalb, weil mir waren beide Rezensionen, das ist jetzt keine Rezensionskritik, aber ich fand es einfach schade, dass ein gutes Buch so ein bisschen reduziert wird auf das
Thema. Also du hast eine universelle Frage angesprochen und deswegen habe ich mich gerade kurz darauf geäußert, weil ich habe das Buch nicht gelesen.
Deshalb meinte ich auch, die Frage ist ein bisschen bescheuert, weil die Frage war sehr viel universeller gestellt. Und ich glaube, dass zumindest in der deutschen Übersetzung, ist das Ganze sehr viel trauriger und dystopischer, als es vielleicht im US-amerikanischen Original ist.
Das Gefühl hatte ich
auch. Und ich habe allerdings auch ein Interview von Michael Chabon noch gelesen. Also ich scheue ja tatsächlich immer drum rum, was haben andere darüber geschrieben, was hatten die für Assoziationen. Und der hat dem Holocaust Memorial Museum in Washington ein Interview gegeben. Also die machen da so verschiedene Zeitzeugengeschichten und interviewen aber eben auch zeitgenössische Künstler. Und da hat er kurz über das Buch gesprochen, was seine Intention dabei war. Und zwar hat er irgendwann ein Buch gefunden. Und zwar war das ein Buch mit jüdischen Sprachwendungen für Reisen, was man auf Reisen verwenden sollte. Und er sagt, das hat ihn total fasziniert. Das Buch ist Ende der 50er Jahre rausgekommen. Und er sagt, das Faszinierende daran ist, auf der ganzen Welt wird kein Jiddisch mehr gesprochen. So, für wen soll dieses Sprachhilfebuch sein? Und dann sagt er als nächstes auch ganz klar, wenn es die Shoah nicht gegeben hätte in Polen, Tschechoslowakei, Deutschland, Litauen, Estland, in den russischen Gebieten, dann wäre das eine Destination gewesen, wo er hätte hinreisen können mit diesem Sprachbuch, weil dort hätten die Leute mit einer großen Wahrscheinlichkeit Jiddisch gesprochen und dann hätte das was gebracht. So. Und ich glaube, diese Traurigkeit, dieser Verlust, der zieht sich natürlich ganz klar durch das Buch. Und ich habe, als ich meine Rezension geschrieben habe, mir ist es selber aufgefallen, dass ich die traurigsten Stellen rausgesucht habe. So, und das Buch ist nicht die ganze Zeit so. Es ist schon mehr, wie Herr Falschgold das sagt, aber es spielt eine Rolle.
Das ist nämlich bei allem Lustigen, was ich an dem Buch finde, und ich bin nun mal offensichtlich der Optimistischste hier am Tisch und lache eher über Sachen und vergesse dabei das Traurige, ist mir genau dort auch nicht an Stellen, sondern wie ein Unterton beim Lesen geblieben, dass das schade ist, dass wir halt das nicht, diesen Humor nicht mehr um uns herum haben, weil den könnten wir ganz locker haben. Man könnte sich über Leute, die den Schabbat versuchen zu umgehen, indem sie Stromleitungen zu Hauswänden erklären, um damit ihr Viertel zum Inneren der Wohnung zu erklären und damit machen zu können, was sie wollen. Dass diesen Spleen, der eigentlich lustig ist, ne? Man tut Gott seinem Gott ein Schnippchen schlagen, dass diese von diesen Charakteren wimmelt's da nur so, dass man darüber nicht mehr ganz so befreit lachen kann, wie man es hätte können, hätte es die Shoah nicht gegeben. Richtig. Aber ich habe das halt wirklich in meinem Lesen nie als vordergründig gesehen, sondern als Unterton, als Basston des Buches.
Es gibt ein Buch von einem US-amerikanischen Journalisten, James Bamford, wo der sozusagen die gesamte Geschichte der NSA, der Gründung der NSA, verfolgt. Und da geht es sozusagen um die Gründungskonferenz, UN-Konferenz von Israel. Und da wird eben beschrieben, wie sozusagen die US-Dienste da irgendwelche Delegationen versuchen zu beeinflussen, damit das ganze Ding klar über die Bühne geht. Und ich finde krass, dass sozusagen ein Jude könnte sich auch hinstellen wie Michael Chabon und könnte irgendwie eine fantastische Fantasie entwerfen, ne? Wie das Ganze noch viel besser hätte laufen können oder viel idealer als in der wirklichen Welt. Weil wir nur alle immer wieder hören, das wäre angeblich eine Krücke, das würde ja nie funktionieren, jetzt leben die dort. Es wird niemals zum Frieden kommen. Mich beschäftigt das und ich finde krass, dass Michael Chabon im Grunde uns in diesem Buch, was den Hintergrund angeht, jetzt mal abgesehen von der Handlung, und nur darauf kann ich mich beziehen, eigentlich sinngemäß ja auch sagt, es hätte noch viel krasser laufen können. Ne? Ja. Es hätte erstmal entspannter laufen können, so, aber mit diesem endlichen Ding, dass die jetzt sozusagen vor dem Nichts stehen wieder, was das hätte bedeutet für das Volk, wenn die hätten nie zumindest zu ihren Ursprüngen damals zurückgehen können. Jetzt ist das Ganze offen, jetzt muss ich das irgendwie finden, aber sie haben ein Recht dazu, dass es sich irgendwie findet. Ja. aus.
Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Zum einen, dass man tatsächlich sagt, dass es hätte irgendwie einfacher sein können oder dass man hätte oder dass man sich wünscht, dass man über verschiedene Sachen lachen könnte oder so. Also
was ist daran nicht nachvollziehbar?
Ich glaube, wenn man die Geschichte anschaut, dass das Einzige, was wirklich bleibt, ist unvorstellbares Grauen. Und Michael Chabon, das spielt natürlich immer eine Rolle mit. Und ich glaube, dass wenn man wirklich auf das Buch zurückgeht, deshalb finde ich die Diskussion gerade wirklich schwierig, dann kann man über ganz viele Sachen in dem Buch lachen. Da gibt es total viele lustige Sachen, die irgendwie aberwitzig sind. Aber das Ding ist, ich denke, man kann sich nicht wünschen, befreit aufzulachen, weil das wird nie passieren. 6 Millionen sind tot. Und wo ich Herrn Falschgold total zustimme, ist, diese Art von Humor, die ist in Deutschland eben nicht mehr zu finden. Also das... Die Leute, die eben rausgekommen sind, sind emigriert und deshalb gibt es in den USA halt tatsächlich wesentlich bessere Filmproduktionen und wesentlich bessere TV-Produktionen. So, wenn man nach New York schaut, dann ist eben dort der Punk entstanden und nicht hier. So,
ne, das meine ich doch mit, dass man sich das wünscht. Ich verstehe jetzt die.
Ja, aber sinngemäß.
Das Ding ist aber, ich
habe jetzt von dem historischen Hintergrund gesprochen, aber wenn ich auf dich eingehe, Irmgard, dann bleibt festzuhalten, dass. Wir alle kennen den Galgenhumor. Und der Galgenhumor kommt oft aus einer Opfersituation, wenn man irgendwie in der Scheiße hängt. Ne? Und dann kannst du Galgenhumor entwickeln. Aber Galgenhumor von Tätern, es ist kein Wunder, dass diese Art, sich hier in diesem Land mal in der dritten Person zu sehen, nie besonders verbreitet ist, weil wir sind ein Volk von Nachkommen von Tätern. Ob uns das nun passt oder nie.
Ja. Da schließt sich der Kreis. Das war meine Eingangsfrage. Dürfen nur Juden über Juden lachen, ne? Das war exakt das, womit ich angefangen habe.
Aber die Frage war eben zu falsch, also finde ich
immer das noch war sozusagen, Fragen Moment, so gestellt werden. Moment, es gibt die Krimi-Handlung und alles, was daraus passiert, der Kontakt zwischen menschlichen Personen, die agieren, die über sich lachen, die irgendwie in den Seilen hängen, was wir alle kennen, und es gibt den großen Hintergrund. Der große Hintergrund ist dort so, wie er ist in dem Buch. Ich finde krass, dass ein Jude sozusagen sagt, hallo, das hätte also auch so und so und so laufen können. Und guckt euch das mal an, wie crazy das ist. Und es gibt sozusagen den kleinen Bereich, also den menschlichen Bereich, in dem man agieren kann. Und genauso ist es mit der Frage, kann man handeln von Juden beurteilen oder werten oder wie auch immer. Und meiner Ansicht nach kann man es nur... Wir hatten jetzt gerade, was das Buch angeht, die innere Handlung und den großen Hintergrund. Und dazu sage ich als Bild, man kann es im Kleinen, im Menschlichen sehr wohl. Es ist völlig okay. Und man kann es aber meiner Ansicht nach gerade bundesdeutsch politisch nicht.
Okay. Haben wir weitere Fragen zum Buch? Dann machen wir erst mal Musik.
Yep.
A mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your dark. Don't be afraid when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. down your hands, 'cause I see you.
Das war Lorit. Wir setzen unsere Diskussion fort zum Buch, die auf Deutsch die Vereinigung jüdischer Polizisten, der Jiddish Policeman's Union auf Englisch von Michael Chabon. Übrigens, wie immer, haben wir uns ein Buch rausgesucht, letztens mit einem Haupthelden, diesmal von einem Autor, wo wir uns verschiedene Aussprachen ausdenken können. Was habe ich dir erzählt? Der hat doch selbst mal beantwortet, wie es wir ausgesprochen werden
möchte. Genau, also Herr Falschkult guckt mich gerade an. Ja. Ich bin Hesch, ich bin nicht Herr Heiko, Hesch, Schramm und so weiter und so fort, sondern da ich unter Klarnamen auftrete, also Herr Falschkult gehört sozusagen zum Synonym. Also Herr Falschkult guckt gerade Heiko, Hesch, Schramm an und sagt...
Und zwar, er hat gesagt, dass Chi, also das CHA, soll gesprochen werden wie ein Stadion, dessen Namen ich auch nie aussprechen kann.
Das Chi im Chinesischen.
Nee, das Chi, das S-H-E-A-Stadion. Und das, würde ich sagen, wird Che ausgesprochen. Und das Bon soll ausgesprochen werden wie bei Bon Jovi. Also sind wir bei Che Bon.
Das Chi ist die Energie im Chinesischen.
Ach, genau. Darauf. Heißt trotzdem Che Bon.
Also, mir ist noch eine Sache aufgefallen, wo ich... ob euch das auch aufgefallen ist, und zwar die Parallele zwischen diesem kleinen Streifen in Alaska, wohin die Juden gelassen wurden und jetzt wieder vertrieben werden, und dem Gazastreifen in Israel. Ist das nie ein kleiner, böser Tritt, den sich natürlich in dem Augenblick nur Herr Schieben leisten kann?
Nein, ich glaube, dass es zu viel reingelesen ist. Okay. Also ich meine, es gibt immer wieder die jüdischen Kronzeugen, die nachweisen sollen, dass die Jüdinnen und Juden viel antisemitischer als alle anderen zusammen sind und imperialistische Kräfte, die irgendjemanden unterdrücken, so. Und nein, das glaube ich nicht. Also weil ich habe ja über die Motivation, die er selber in einem Interview sagt, gesprochen. Und ich glaube, das Düstere des Buches ist ja tatsächlich, dass die Leute gezwungen werden, quasi wieder wegzugehen und sich da irgendwie auseinanderzustreuen. Also ich würde diese These total zurückweisen. Das ist was, wo der Deutsche gern sehen möchte, dass der Jude seine Argumentation irgendwie unterstützt, weil die Israelis wüten ja im Gazastreifen viel schlimmer, als die Deutschen jemals in Auschwitz gewütet haben. Also das glaube ich nicht.
Das ist schön, dass ich jetzt voll den Steinhammer auf den Kopf bekomme, was ich einfach alles nie gesagt habe, wo ich mich auch nicht verteidigen muss. Da habe ich sozusagen jetzt genau den Fehler begangen, den du in deiner Rezension dem Spiegel-Journalisten da vorgehalten hast, dass ich mich geäußert habe zu einem Thema, was mich nichts angeht. Da hast du völlig recht, touché. Aber es entspricht natürlich wiederum deinem kleinen Traum, dass der Lösung des Palästina-Konfliktes.
Erstmal
alle raus.
Wenn... jetzt mal gesponnen, ich würde irgendwie Ban Ki-moon einen Brief schreiben, dann wird er maximal auf Arsen gecheckt. And that's all. If it's no Arsen oder no, wie hieß diese weiße Pulver, was irgendwie in Chicago...
Dann müssen Sie einen Antragsformular ausfüllen.
Also wenn das sozusagen kein Antrag drin ist, dann würde der also sozusagen einfach im Mülleimer landen. Der Witz ist, wenn er das lesen würde und den Leuten einen Vorschlag mache, ich glaube, niemand wäre dafür. Also niemand wollte das.
Nee.
Und genauso
kommt lustig, aber natürlich
genau, ein lustiges Ding. Genau. Mir ist völlig klar, keiner von allen wollte das. Und genauso muss ich aber sagen, kommen wir hier mit Dogmatismus nie weiter. Überhaupt nie.
Dogmatismus?
Ein Dogmatismus, der sozusagen der fangschaltungsartig reagiert innerhalb der Diskussion der Teilnehmer auf bestimmte Formulierungsweisen. Ne? Also jeder von uns ringt, um damit klarzukommen, mit dem, was einen umtreibt, interessiert, was einem im Hals hängt. Und das ist, glaube ich, alles, was wir tun können. Und das wäre heute sehr interessant gewesen, wenn diese Sendung, die wir heute machen, Es gibt so ganz wütende Sendungen von uns, ne? Da ist es ganz klar.
Nein, das
ist
nicht klar.
Also die Adamczak-Sendung, das war auch so explosionsartig.
Das haben wir so, nicht ausgestrahlt.
Da kann man wirklich mit Plus, Minus, hell und dunkel arbeiten. Heute wäre das ziemlich spannend, wenn ihr da draußen, die ihr uns jetzt zuhört, unsere Gesichtsausdrücke sehen könntet, wie wir in Interaktion aufeinander reagieren. Das wäre für euch auch gar nicht schlecht, weil ihr könntet sozusagen dem Dilemma noch besser folgen, als dem, ja, wie ihr es hört. That's all. Also es ist nicht einfach.
Frau Lumpini, Sie haben das Wort.
Ich wollte gerne noch auf den Bildungsauftrag eingehen, den wir als Sendungsmacherinnen bei Coloratio haben.
Okay.
Für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar taucht es ganz kurz am Anfang auf, weil Hesch das Buch ja nicht bis ganz zum Ende lesen konnte. Und
nie ganz.
Bis Seite 22. Und,
jetzt das Ende? Nee, ne?
Der evangelikale Präsident quasi die Verlängerung des Mandats als jüdisches Protektorat für Sitka abgelehnt hat. Und das hängt aber nicht mit seinem Antisemitismus zusammen, sondern wir lernen jetzt was über Evangelikale in den USA und weltweit. Es hängt damit zusammen, dass die ganz starke Befürworterin des Staates Israel sind. Also das ist größtenteils unbekannt, aber das ist auch in Deutschland so, dass ganz viele christliche Leute sich für die Existenz des Staates Israel einsetzen. Und zwar aus dem Grund, dass wenn die Jüdinnen und Juden an den für sie vorgesehenen Platz zurückkehren können, der quasi heute eben ein Staat ist und früher eben eher eine Landschaft war, also damals gab es ja keine Staaten mit Staatsgrenzen, sondern eben Königreiche, whatever, Fürstentümer, dann ist es eines der ersten Zeichen, dass Jesus wiedergeboren werden kann. Also indem der Messias auftaucht, wird Jesus wiedergeboren werden. Und deshalb unterstützen die eigentlich Jüdinnen und Juden. Sie wollen auch gerne sich alle taufen lassen und Christen werden, aber unterstützen sie so weit, dass sie sagen, wenn für die der Messias kommt, was passieren wird, wenn alle Jüdinnen und Juden nach Israel zurückgekehrt sind, ins gelobte Land, dann wird auch Jesus Christus
ohne Israel kein Jesus, kein Apokalypse. Genau. Und wir dürfen nicht in die Hölle fahren.
Wir wissen jetzt, dass die Evangelikalen,
das die geht unterstützen mit Israel.
Das ist nicht ganz so einfach wie normalerweise. Evangelikalen, obwohl ich habe mich auch nicht schon damit mit dem Wort irgendwie schwer getan in meinem
das
Beitrag.
Spricht für dich. Das spricht für dich.
Dass die sozusagen da pro sind.
Aus völlig religiösen, bekloppten Gründen.
Kurz mal in die Runde geworfen. Die Linke ist das ja irgendwie nie.
Das ist nicht wahr.
Ist nicht wahr, okay.
Also es gibt natürlich da sehr unterschiedliche Gruppen, aber es gibt ungefähr alle 20 Jahre eine sehr große Diskussion. Es gibt innerhalb der Linken sehr viel Antisemitismus, aber eher in der organisierten Linken, also zum Beispiel in der Partei Die Linken. Die haben dann aber eben auch Arbeitskreise, die sich damit auseinandersetzen. Und es gibt die Antideutschen, es gibt linke Gruppen, die sehr wohl das Existenzrecht Israels anerkennen und das auch unterstützen.
Ja, um Gott, ich habe das jetzt natürlich leicht und provokant formuliert, weil du vor uns auch zu diesem Mittel mal gegriffen hast, um sozusagen den Wind durchzublasen. Mir ist das völlig klar. Ich bin sozusagen Baujahr 71 und zu meiner Zeit,
wie der Chevy im Buch,
war eine ganz spezielle Art von Antisemitismus zum Teil spürbar, nämlich das komplette Totschweigen. Es wurde um jeden verschissenen Pfarrerdiebstahl in China ein riesengroßes Theater gemacht, aber von Israel war nie die Rede. Und so bin ich sozusagen aufgewachsen. Das ist wie, wenn man heute irgendwie was mitbekommt, dass die Russen in Afghanistan gewütet haben wie irre und dass man sich den Film Der Krieg des Charlie Wilson, übrigens unglaublich mit Julia Roberts und Tom Hanks irgendwie reinziehen kann. Und das ist wirklich für ein Ostkid wie mich Geschichtsunterricht. Ja. Wie und was? Weil man hört ja immer nur, dass Donny Rumsfeld irgendwie mit Osama, dass die alle total befreundet waren und sich eine Beschwerden brauchen, wieso das heute alles schwierig ist. Es war noch ein bisschen anders. Die Russen hatten da auch so ein bisschen was am Laufen. Und genauso ist es, ich als Ostkind habe mir alles, was ich zu Israel weiß, irgendwie dann im Westen aneignen dürfen.
Müssen. Genau, und der Kurzschluss, der aber passiert, ist, den Osten, die DDR, quasi mit Links und Linken gleichzusetzen. So, es hat irgendwann in der DDR, also das stimmt total, es wurde total verschwiegen, in Auschwitz und Buchenwald waren antifaschistische Widerstandskämpfe und es ging eben nicht darum, Jüdinnen und Juden umzubringen. Da gab es sehr viel später, als ich dann geboren war und noch recht jung war, 1986, einen Paradigmenwechsel. Und zu dem Zeitpunkt sind die ersten Bücher über die Shoah erschienen. Also es ist tatsächlich eine Altersfrage und wie jetzt alle Hörerinnen wissen, bin ich mindestens 15 Jahre jünger als Hesch und Herr Falschgold.
Nee,
und,
aber das Problem ist, dass ich sozusagen wahrscheinlich das Problem mit dem Schlüsselkorn zu der Zeit und da war es eben
absolut, bis, man, bis zig. Das ist halt früher total verschwiegen worden und in Westdeutschland war es eine größere Auseinandersetzung. Da war eben dann, da war es so, dass eben 68 der Springer Verlag und die Bild-Zeitung Israel im Sechstagekrieg halt positiv begleitet haben, was natürlich dazu geführt hat, dass viele Linke sich ab dem Zeitpunkt abgekehrt haben und ihren antisemitischen Neigungen gefolgt sind, denen sie immer widersprochen hätten.
So viel zum Vor- und Nachteil einer simplen Plus-Minus-Schaltung. Ne? Die Rechten sind auch immer dafür, da müssen die Linken dagegen sein. Dieser Reflex, ne, dieser, den du vor uns als Fangschaltung bezeichnet hast, ganz hervorragend, der ist die Krux in vielem. Da will ich jetzt nicht dem Opportunismus und dem Wählen der FDP das Wort reden, das ist dann eine ganz andere Nummer, aber genau diese Fangschaltung muss man gerade in dem Thema komplett weglassen, bin ich der Meinung. Deswegen war ich vor uns leichter bewusst, wie ich auf meiner kleinen Beobachtung, was dieses Buch betrifft, ne, Gazastreifen und Sitka, sofort die Minuskeule auf den Kopf bekam. Auf meines kleinen 0,3 Volt plus, weißt du?
Aber ich glaube trotzdem fest daran, dass wenn sich jemand mit dem Thema auseinandersetzt oder eben um den Bogen zu Studio B zu schlagen, ja, Michael Chabons Buch Die Vereinigung jüdischer Polizisten liest, also wenn man es im Deutschen liest, ist da schon so eine unterschwellige Hoffnungslosigkeit die ganze Zeit und ich glaube, man begreift da sehr wohl, in was für einer angearschten Lage die Leute sind. Und
das merkt man im Englischen auch, aber vielleicht ist es auch nur eine Weltsicht. Also ich bewundere das jüdische, wie du es schon sagst, Galgenhumor. Ne? Die haben seit 5000 Jahren Kacke am Arsch und kommen irgendwie trotzdem durch. Machen sie mit, Humor. So, und wenn du diese Dystopie, und wie gesagt, also eine düstere Dystopie liest, kommen sie trotzdem durch und finden noch ein bisschen Spaß, weil der wo ich vorhin sagte, dass der Meyer Landsmann mit seinem Chevy, der da irgendwie Supersport heißt, durch das ultra-orthodoxe Viertel fährt und ein bisschen in sich hineinkichert, weil er die Schriftzeichen SS vorne hat und dass sie das bestimmt nie lustig finden, dass muss man, also finde ich, sehr lustig und andere finden es vielleicht sehr traurig und das kommt ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an.
Ja, aber ich glaube, ich würde jetzt dann nicht sowas wie der jüdischen Volksseele in Galgenhumor unterstellen, also weil es gibt natürlich auch ganz, ganz andere Reaktionen, ne? Also zum Beispiel gibt es gerade eine ganz aktuelle Kampagne auf Twitter, die ist gehashtaggt mit We Are Here und da fotografieren sich Leute zusammen mit ihren Großeltern, mit den Urgroßeltern und schreiben dazu, wo die herkommen. Und die kommen natürlich überall her und dann steht immer daneben Survivor from Auschwitz, meine Oma kommt aus Holland ursprünglich. Und
ja, tust du mir da eindimensional.
Ich möchte nur sagen, dass die Reaktion darauf, auf dieses ganze unterschwellige Trostlose, ja. So, du kannst auf der einen Seite natürlich das irgendwie als Galgenhumor sehen, was, glaube ich, an vielen Stellen total zutrifft. So, du kannst aber auch sagen, ich würde das SS auch eher als Fuck you lesen, wie er hier. Also
unter anderem auch, ja.
Also ich glaube, diese Unterscheidung, die ich versuche, den ganzen Abend schon durchzupeitschen, ist dann doch wichtiger als am Anfang gedacht. Also wenn man mal überlegt, womit man sich politisch, auch was die Vergangenheit oder die Gegenwart angeht, auseinandersetzen muss, dass die Rechten gerade im Moment pro Israel sind, weil die der Meinung sind, die Juden sollen da alle dahin gehen. Oder die Linken hatten irgendwie in der Vergangenheit irgendwie eine gefühlte RAF-Nähe und die sind natürlich dann in palästinensischen Lagern irgendwie, die haben da zusammen, was weiß ich, was die gemacht haben, ob die Tee getrunken haben. Ich kann mir nie vorstellen, dass Bader Tee getrunken hat. Vielleicht hat er es getan. I don't know. Ich meine nur, es ist ein totales Durcheinander, politisch. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, heute hier in Deutschland halt einfach die Fresse zu dem Thema. Persönlich sieht es für mich völlig anders aus. Da genieße ich den Humor und da genieße ich das, wenn Chabon, der kann sich das leisten und der macht das auch. Und wenn dieser Humor da einfach um die Ecke kommt, und deswegen hatte ich auch einen Schmerz, dass ich nie reingekommen bin mit das Buch. Ganz einfach wegen der Sprache. Und weil ich dachte, da entgeht dir was. Da hat jemand sozusagen einen Blick, der kann sich das leisten und der zieht das auch, diese Karte, diesen Humor im Persönlichen, im Menschlichen, im Zwischenmenschlichen.
Und ich habe noch mal gelesen,
im Zwischenmenschlich meine ich einfach unter.
Ja, ja.
Na, also nicht das große Rad drehen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil eine menschliche Annäherung an das, was diese Menschen dort erleben, was sie geprägt hat, ne, die wird uns nur zuteil, wenn wir Menschliches teilen, ganz einfach.
Ich habe das nochmal angelesen, das Buch auf Deutsch, so die ersten, na, ungefähr so weit, wie bist du gekommen bist, 22 Seiten, und kann das nachvollziehen und konnte aber den Finger nicht drauf legen. Es ist eigentlich nie schlecht übersetzt. Irgendwas wird nie transportiert und es könnte sein, dass es nicht transportierbar ist. Deswegen abschließend danke für die Diskussion. Und wer es sich halbwegs zutraut, möge sich das Buch in Englisch mal aus der Bibliothek holen und mal anfangen. Er braucht auch die 22 Seiten, um reinzukommen. Aber ich finde, dass im Englischen die Landschaft viel besser vermittelt wird, die Trostlosigkeit der Landschaft, also ne, wie es da oben aussieht, wenn es gerade Winter ist oder November oder was. Und dass das es wert ist, sich da durchzukämpfen. Das ist vokabelmäßig nicht schwer zu lesen. Es ist nur halt eine sehr blumische Sprache, die man auch in sich reinwirken lassen muss. Und wie gesagt, der Amazon-Speedometer ist das falscheste Gerät an der Stelle.
Jetzt ganz kurz nochmal, Hesch. Ich habe es nie geschafft, das Buch zu lesen. Ich empfehle euch das Buch.
Okay.
Versucht es einfach. Ich glaube, es lohnt sich.
Dankeschön, Frau Irmgard-Lumpini. Danke, Heiko Hesch, Schramm ohne Herr. Und hier war Herr Falschgold. Bis zum nächsten Mal.
Fuck you.
Bitch.